Deutschlandfunk Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Maja Elmenreich.
Mittwoch, 29. März 1944. Liebe Kitty, gestern Abend sprach Minister Bolkestein auf Radio Oranje darüber, dass nach dem Krieg Tagebücher und Briefe aus diesem Krieg zusammengetragen werden sollen. Natürlich bestürmten mich alle sofort wegen meines Tagebuchs. Stell dir mal vor, wie interessant es wäre, wenn ich einen Roman über das Hinterhaus herausbringen würde. Allein vom Titel her würden die Leute denken, es sei ein Detektivroman. Aber jetzt im Ernst, es muss ungefähr 10 Jahre nach dem Krieg schon komisch wirken, wenn wir erzählen, wie wir als Juden hier gelebt, gegessen und geredet haben.
Mitnichten. Auch 74 Jahre nach Kriegsende wird das Tagebuch der Anne Frank gelesen. In über 70 Sprachen ist es mittlerweile übersetzt. Und auch der Entwurf zu besagtem Roman, den Anne Frank in ihrem Amsterdamer Versteck tatsächlich geschrieben hat, er ist vor wenigen Wochen in der deutschen Übersetzung erschienen. Die Gedanken und Erlebnisse von Anne Frank, handschriftlich von ihr notiert, ihre 761 Tage im Amsterdamer Hinterhausversteck, sie stehen exemplarisch für das millionenfache jüdische Schicksal im Holocaust. Heute auf den Tag genau vor 90 Jahren ist in Frankfurt am Main Anneliese Marie Frank zur Welt gekommen. Wie dort heute am Anne-Frank-Tag ihrer gedacht wird, das ist gleich unser Thema. Außerdem geht es in dieser Sendung um die abgesagte, zugesagte Leipziger Jahresausstellung, um die nochmals verschobene Eröffnung des Humboldt-Forums in Berlin und den zukünftigen Volksbühnenintendanten René Polesch. Doch erst einmal nach Frankfurt am Main. In der Paulskirche findet zur Stunde eine zentrale Gedenkveranstaltung statt, zum 90. Geburtstag von Anne Frank. Hauptrednerin ist die Philosophin Agnes Heller aus Ungarn. Unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittgau hat mit ihr und weiteren Beteiligten der Gedenkstunde vorab gesprochen.
Sie steht für Millionen Kinder, die getötet waren. Aber die anderen haben nichts geschrieben. Sie hat geschrieben. Sie hat von ihrem Schmerz, ihrer Situation Literatur gemacht. Sie hat für uns alle geschrieben.
Das sagte Agnes Heller heute in Frankfurt am Main über Anne Frank. Die ungarische Philosophin jüdischer Herkunft ist genau einen Monat älter als die berühmte Tagebuchschreiberin, die heute vor 90 Jahren in Frankfurt geboren wurde. Nur wenige Wochen, nachdem Heller in Ungarn von der russischen Armee befreit wurde, starb Anne Frank in Bergen-Belsen, nachdem ihr Versteck im Amsterdamer Hinterhaus entdeckt und die Jugendliche in die deutsche Vernichtungsmaschinerie deportiert wurde. Auch daran erinnerte Agnes Heller heute.
Ich bin auch 90 Jahre alt, sie ist auch 90 Jahre alt. Ich war am 12. Mai geboren, sie am 12. Juni geboren. Ich war dann in der russischen Armee in 1945, Januar, 6. Januar befreit. Sie ist im März desselben Jahres gestorben. Deswegen war für mich wichtig gewesen, herzukommen und über sie zu sprechen.
Der aus Israel stammende Pädagoge Meron Mendel leitet seit einem knappen Jahrzehnt die Bildungsstätte Anne Frank, die gleich in der Nähe des ehemaligen Wohnhauses der Familie Frank im Frankfurter Stadtteil Dornbusch geschaffen wurde. Eine Dauerausstellung erinnert heute dort an die Familie.
Viele Jahre hat sich Frankfurt mit der Person Anne Frank gar nicht identifiziert. Ich würde sagen, die meisten Bewohner dieser Stadt wussten gar nicht, dass Anne Frank aus Frankfurt stammt. Das hat sich in den letzten Jahren geändert, unter anderem durch die Arbeit der Bildungsstätte Anne Frank und in den letzten Jahren auch das Jüdische Museum hat das Familie Frank Zentrum gegründet. Das heißt, dieses Bewusstsein kommt in die Breite.
Ein von Anne Frank selbst mit blauen Buchstaben und roten Blumenornamenten verzierter Nachthemdsack ist eines der Objekte, die das Jüdische Museum Frankfurt am Main heute in einer eintägigen Pop-up-Ausstellung zum 90. Geburtstag von Anne Frank zeigte. Gute Nacht hat die 13-Jährige in Niederländisch auf das Leinensäckchen gestickt. Es stammt ebenso aus dem Familiennachlass wie Bauklötze, mit denen Anne Frank gespielt haben soll, wenn sie bei ihren Vettern in Basel zu Besuch war. Mirjam Wenzel, die Leiterin des Frankfurter Jüdischen Museums, ist sich der Gefahr durchaus bewusst, dass Anne Frank als eine Art Jugend-Pop-Ikone dem Kitsch preisgegeben werden kann und will mit ihrer Museumsarbeit dagegenhalten.
Anne Frank ist eine Popfigur. Das ist ein großer Prozess letztlich auch der vollkommenen Verselbstständigung von dem Mädchen und dem Menschen. Und wir verstehen es als unsere Aufgabe, auch dagegen anzuarbeiten, indem wir zeigen, was der Hintergrund dieses Mädchens ist. Und eben dieser Hintergrund ist der einer Frankfurter jüdischen, liberalen, gebildeten, kreativen Familie.
Meron Mendel von der Anne Frank Bildungsstätte sieht zwar die große Chance, über das Tagebuch und die Person Anne Frank heutige Jugendliche zu erreichen. Aber auch er plädiert für Grenzen der Anne-Frank-Vermarktung.
Wenn morgen eine Anne-Frank-Jeans auf den Markt kommt, oder wir hatten letztes Jahr das Thema mit der ICE Anne Frank, dann ist vielleicht der Moment, wo wir als Gesellschaft sagen, dass vielleicht nicht die richtige Person, um beispielsweise eine Werbung für die Deutsche Bahn zu leisten.
Die ungarische Philosophin Agnes Heller nutzte ihre Einladung in die Paulskirche zum Festakt für Anne Frank allerdings dazu, für ein liberales und demokratisches Europa zu werben. Sie verdeutlichte heute noch einmal die aus ihrer Sicht drei zentralen Aspekte, die Auschwitz möglich machten. Die Technik, das heißt der industrialisierte Gasmord, der Antisemitismus sowie der politische Totalitarismus. Als Überlebende des Holocaust sei es ihr wichtig, aktuell zum Kampf gegen neue Totalitarismen in Europa aufzurufen, so Heller.
Das ist wesentlich die Aufgabe der heutigen in Europa, mindestens in Europa, Lebenden und Überlebenden, dass die ethnischen Nationalisten, die Protofaschisten, die Macht nicht in Europa erworben sollen. Das ist die Aufgabe.
Die Philosophin Agnes Heller mahnte heute in Frankfurt am Main. Ludger Fittgau über das Erinnern an Anne Frank in ihrer Geburtsstadt, heute an Anne Franks 90. Geburtstag. Wir bleiben in der Gegenwart und in gewisser Weise auch beim Thema, wechseln aber von Frankfurt am Main nach Leipzig. Wie soll man umgehen mit einem Künstler, der sich nationalsozialistischer Rhetorik bedient? Diese Frage musste der Verein Leipziger Jahresausstellung beantworten. Der Künstler und bekennende AfD-Wähler Axel Krause hatte sich selbst in einem Facebook-Eintrag als entarteter Künstler bezeichnet. Grund für den Verein, Krause von der Leipziger Jahresausstellung wieder auszuladen. Mit zwei Bildern hätte er eigentlich vertreten sein sollen. Kurz darauf wurde die komplette Ausstellung abgesagt, um wenig später dann doch wieder anberaumt zu werden. Heute wird sie eröffnet. Doch damit noch nicht genug der Ab- und Zusagen. Gestern Abend nämlich sollte eigentlich eine Podiumsdiskussion in Leipzig stattfinden und Axel Krause hatte seine Teilnahme daran zunächst zu und dann doch wieder abgesagt. Ein einziges Hin und Her ist das in Leipzig, oberflächlich gesehen, im Kern aber doch vielmehr ein Ringen mit eben der anfangs formulierten Frage. Wie umgehen mit Künstlern, die sich nationalsozialistischer Rhetorik bedienen, die extreme politische Positionen beziehen? Fragen, über die ich jetzt mit unserem Kunstkritiker Carsten Probst sprechen möchte. Schauen wir uns das Hin und Her der Zu- und Absagen an, Herr Probst. Wer hat da Ihrer Meinung nach den größten Fehler gemacht?
Ja, ich denke, Frau Elmreich, wir sollten vielleicht nicht nur nach Fehlern suchen. Die Kuratoren der Leipziger Jahresausstellung haben eigentlich auch zunächst einiges ganz richtig gemacht. Sie haben anfänglich jedenfalls dem Druck, der sich in der Leipziger Szene gegen die Einladung von Axel Krause ja aufgebaut hat, durchaus widerstanden. Da hieß es zum Beispiel von Rainer Schade, also dem Vorsitzenden des Vereins der Jahresausstellung, wir können nicht die Gesinnung unserer Künstler recherchieren, um zu schauen, ob sie ausstellungswürdig sind. So ein Satz finde ich auch heute noch richtig. Umso fataler war natürlich dann die Kehrtwende, die totale Kehrtwende, muss man sagen, unter anscheinend auch intern wachsendem Druck, Krause eben wieder auszuladen, dann zurückzutreten, die ganze Jahresausstellung abzublasen. Das ist dieser fatale Eindruck von scheinbarer, in Anführungszeichen, demokratischer Beliebigkeit, der die Radikalen dann ohne weiteres eigenes Zutun quasi wie Helden der Wahrhaftigkeit dastehen lässt. Also wenn die Kuratoren überzeugt waren, dass Krause zeigbar ist, dann ist das ihre Kuratorenfreiheit und dann hätten sie auch den erwartbaren Ärger durchstehen müssen.
Also Sie nennen die Entscheidung fatal. Hätten Sie also anstelle des Vereins Leipziger Jahresausstellung anders entschieden und Axel Krauses Kunst ohne Bedenken dann doch gezeigt?
Also ich hätte ihn aus künstlerischen Gründen wahrscheinlich nicht ausgewählt, aber wenn ich eben als Kurator jemanden auswähle, dann kann ich ihn nicht einfach wieder ausladen, weil mir Leute sagen, du, das macht man aber nicht, jemanden, der so denkt in unserer schönen Jahresausstellung, als ob Denkverbote für die Kunst überhaupt jemals gegolten hätten.
Axel Krause, der sieht sich jetzt ja als Opfer eines Tribunals. Das war der Grund, dass er eben gestern auch nicht an dieser Podiumsdiskussion teilgenommen hat. Ihrer Meinung auch das zu Recht, beziehungsweise hat er Recht mit dieser Stilisierung als Opfer eines Tribunals?
Nein, hat er nicht. Aber also ganz ehrlich, jemand, der so offensichtlich so relativ einfach gestrickt ist wie dieser Künstler, kann sich vermutlich auch nicht anders artikulieren als über eine derart eindimensionale Welt sieht. Man sollte sie deshalb aber vielleicht auch nicht mit anderen Mitteln kopieren. Also für solche unproduktiven Debatten können wir in der Kunstgeschichte leider viele Beispiele, denn gerade in der jüngeren denken wir an den ideologischen, aber eben auch völlig fruchtlosen Streit um den angeblichen Vorrang von abstrakt oder figürlicher Kunst in Westdeutschland in der Nachkriegszeit. Völlig fruchtlos, hat nie was gebracht. Mit Wolfgang Mattheuer gibt es in Leipzig auch zum Beispiel einen der bedeutendsten figurativen Maler, dessen Werk nach seinem Tod quasi von allen Museen gemieden wird, weil er sich nach der Wende mit rechtslastigen Meinungsäußerungen hervorgetan hat. Auch das ist so eine Frage, wo man wirklich immer den Einzelfall schauen muss. Ist das jetzt wirklich gerechtfertigt?
Ja, damit sind wir eigentlich mittendrin in dieser großen Frage, die wir hier in Kultur heute auch immer wieder stellen, egal ob es jetzt um Harvey Weinstein und die MeToo-Diskussion geht oder um die Bilder von Emil Nolde im Kanzleramt. Die Frage nämlich, ob Künstler und Werk voneinander zu trennen sind. Was für eine Antwort geben Sie auf diese Frage? Sind Sie es oder sind Sie es nicht?
Diese Frage würde ich auch in einen größeren Zusammenhang stellen. Wir sehen Kunst heute eigentlich nicht mehr ohne weiteres als autonom an. Also sie soll immer in ihrem historischen, in ihrem sozialen, in ihrem politischen Kontext gelesen und verstanden werden. Das ist eben sehr gut zu sehen an der von Ihnen erwähnten aktuellen Debatte über Emil Nolde oder überhaupt die Verstrickung der Expressionisten in der Nazizeit. Aber genau das macht die Beurteilung von Kunst nach gewohnten Maßstäben der Autonomie ja eben heute so schwer. Und das spiegelt sich eben auch im Umgang mit Axel Krause. Also wie stark soll in einem künstlerischen Werk die politische, die weltanschauliche Haltung gewichtet werden? Die einen sagen gar nicht. Kunst ist autonom. Die anderen sagen, die Haltung sagt alles. Der ganze Kontext sagt alles. Also der Schlingerkurs der Kuratoren in Leipzig hat hier meines Erachtens eine ganz vielsagende Unsicherheit gezeigt. Dabei ist eben nichts schädlicher im Bereich der Kunst als so ein paternalistisches Gehabe, eben so zu tun, als wüsste man immer schon, wie das alles zu sein habe. Sie können als Kurator den Konflikt nicht einfach vermeiden, indem sie die ganze Geschichte einfach abblasen und sich, auf Deutsch gesagt, vom Acker machen. Die Auseinandersetzung muss möglicherweise mit sehr viel Geduld, mit sehr viel Ausdauer geführt werden.
Nun schlägt Alfred Weidinger vom Museum der Bildenden Künste in Leipzig vor, eine Diskussionsveranstaltung, eine Debattenreihe ins Leben zu rufen, die gut vorbereitet sein will. Ist das jetzt so ein ganz gelungener Vermittlungsversuch?
Ja, ich halte den Vorschlag eigentlich für den einzig richtigen. Ich würde da auf das Beispiel Dresden verweisen, wo man sich im Albertinum ja auch im letzten Jahr mit heftiger Kritik aus der Pegida-Ecke auseinandersetzen musste. Und das zeigt eigentlich, dass sorgfältig geplante öffentliche Diskussionsveranstaltungen, die niemanden ausschließen und die auch ohne Angst mit den Parolen von Ideologen aller Art umgehen, auf Dauer wirklich einen sehr guten Effekt haben. Also der Rechtsradikalismus kommt ja aus der Gesellschaft. Er liegt also quasi auch in ihrer Selbstverantwortung. Und für diese absolut notwendigen Debatten kann man eigentlich geduldig immer nur wieder Foren schaffen.
Danke, Carsten Probst. Ab heute ist die Leipziger Jahresausstellung zu sehen, ohne Werke von Axel Krause. Die Debatte darüber werden wir in Kultur heute weiter verfolgen, so wie wir sie bisher auf dem Laufenden gehalten haben, über die unendliche Geschichte des Humboldt-Forums in Berlin. Dort sind die einzelnen Kapitel nicht überschrieben mit Zusage, Absage, Zusage, so wie in Leipzig, sondern mit Aufschub, Verzögerung und Verschleppung. Heute wurden mal wieder Journalistinnen und Journalisten durch das Gebäude in Berlins Mitte geführt, durch das wiederaufgebaute bzw. das weiter aufzubauende Stadtschloss. Und dabei wurden die Anwesenden darüber informiert, dass es mit der Eröffnung noch in diesem Jahr nichts wird. Der Beginn der etappenweisen Eröffnung müsse in das Jahr 2020 verlegt werden, heißt es offiziell. Claudia van Laak war für uns bei der Baustellenbesichtigung und erinnert an die Terminhistorie.
Der 250. Geburtstag Alexander von Humboldts im September. Er wäre der ideale Termin gewesen für die Eröffnung des Humboldt-Forums. Lange war der Nachbau des Berliner Stadtschlosses im Zeitplan, doch zuletzt schwanden die Zeitpuffer. Von einer Eröffnung in Rathen war dann die Rede, zuletzt von einem leeren Gebäude, das der Öffentlichkeit präsentiert werden sollte. Doch jetzt ist klar, kein Humboldt-Forum zum Humboldt-Jubiläum. Die schlechte Nachricht musste die Präsidentin des Bundesamtes für Bauwesen, Petra Wesseler, überbringen. Es gäbe Baumängel, die sofort beseitigt werden müssten, sagte sie.
Und das heißt dann im Fazit, dass wir dieses Eröffnungsszenario mit der ersten Teileröffnung Ende diesen Jahres leider, wirklich bedauerlicherweise leider, der Bau schon so weit nicht halten können.
Einen neuen Termin wollte niemand nennen. Dauert ein Bau länger, wird er automatisch teurer. Doch auch in diesem Punkt hielten sich die Verantwortlichen vornehm zurück. Alle versuchten mit Kräften, ein nahezu funktionsfähiges Stadtschloss zu präsentieren, um so den BER-Effekt zu vermeiden. Bauvorstand Hans-Dieter Hegner zeigte beim Rundgang auf der Baustelle auf fertige Ausstellungsvitrinen und betonte:
Wir haben hier ja keinen systematischen Fehler, den wir sozusagen ausmerzen müssen und deshalb hier große Umbauten vornehmen, sondern hier gibt es einzelne Defekte.
So funktioniert etwa die Kälteanlage noch nicht. Außerdem habe man während des Baus auf Veränderungen reagieren müssen. Das Humboldt-Forum ist jetzt stärker vor Überschwemmungen geschützt. Und die Verantwortlichen haben nach dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz das Sicherheitskonzept überarbeitet. All das kostet Zeit, sagte Anne-Kathrin Bohle, Staatssekretärin im Bundesbauministerium.
Ich möchte kein Risiko für Besucher und vor allen Dingen nicht für das Kulturgut. Und ich finde, die Öffentlichkeit hat einen Anspruch darauf, dass wir das auch genauso erklären. Wir werden hier eine der herausragendsten, wenn nicht die herausragende europäische Ausstellungsfläche haben. Und ich finde, dann sollten wir sie auch angemessen im Herzen von Berlin gestalten.
Für den Generalintendanten des Humboldt-Forums Hartmut Dorgerloh bedeutet die heutige Nachricht erst einmal alles auf Anfang. Über eine Eröffnungsausstellung kann und muss jetzt neu nachgedacht werden. Die ursprüngliche Elfenbeinschau kam nicht zustande. Leihgebern aus aller Welt war das Risiko zu hoch, die wertvollen Stücke einem neuen, völlig unbekannten Haus zu übergeben.
Wir wollen hier ganz klar ein Haus haben, was dann dauerhaft funktioniert. Und das heißt für uns jetzt unsere Planungen anpassen. Eins ist aber für uns ganz klar, wir werden kein leeres Haus eröffnen. Wir werden ein Haus mit Dauerausstellungen, mit Wechselausstellungen und mit Möglichkeiten für ein sehr abwechslungsreiches kulturelles Programm hier anbieten, und zwar von Beginn an.
Wann das sein wird, darüber berät der Stiftungsrat in 2 Wochen. Das Geburtstagsfest zu Ehren Alexander von Humboldts soll allerdings, wie geplant, im September stattfinden, dann eben auf der Baustelle Humboldt Forum. Generalintendant Hartmut Dorgerloh verspricht eine große Party und es wird getanzt.
Na dann. Claudia van Laak berichtete von einer Berliner Dauerbaustelle, dem Humboldt-Forum, das ganz sicher nicht mehr in diesem Jahr eröffnet wird. Und wo wir gerade bei Berliner Baustellen sind, geht's jetzt von der tatsächlichen zur sprichwörtlichen, und die ist nicht weit entfernt vom Stadtschloss, die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Sie hat heftige Erschütterungen hinter sich. Nach einem Vierteljahrhundert unter der Leitung von Frank Castorf übernahm Chris Derkon im Spätsommer 2017 das traditionsreiche Haus. Kein Jahr blieb er im Amt. Die Beschwerdeliste reichte von finanziellen über organisatorische bis zu künstlerischen Monita. Gestern wurde gemutmaßt, heute bestätigt, dass der Dramatiker und Regisseur René Polisch die aktuelle Interimsleitung ablösen wird und zur Spielzeit 2021/22 neuer Intendant der Volksbühne werden wird. Polisch ist wahrlich kein Unbekannter am Rosa-Luxemburg-Platz, gehörte er doch bereits zum Team Castorf und hatte Anfang der 2000er Jahre die Volksbühnenspielstätte Prater am Prenzlauer Berg geleitet. Heute, als sich Polisch der Hauptstadtpresse präsentierte, war es ihm aber wichtig zu betonen, kein Castorf-Klon zu sein.
Ich bin ganz klar von Castorf zu unterscheiden. Ich habe eine Arbeitspraxis erfunden. Ich kann zurückgreifen auf eine, die ist lebendig, die wird jeden Tag erprobt und entwickelt. Ich habe sie vorgeschlagen und in ihr haben andere etwas vorgeschlagen. Und das konnte gehört und eingebaut und erweitert werden.
Ein selbstbewusster René Polisch als künftiger Volksbühnenintendant. Unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt kommentiert die jüngste Personalentscheidung des Berliner Kultursenators.
Einen sympathischeren Teamchef als René Polisch kann man sich kaum vorstellen. Allen Marketingkonzepten, allen autoritären Masterplänen erteilte er heute eine Absage. Neue Corporate Identity und PR-Strategien interessieren ihn nicht. Sehr menschlich und unverstellt sitzt er neben Kultursenator Klaus Lederer, liest aus seinem Bewerbungsschreiben für die Leitung der Volksbühne vor und beschwört seine ganz eigene, bestens erprobte Art des Autorentheaters, die er als Arbeitspraxis auf die Volksbühne übertragen möchte. Hier trifft nicht der Regisseur im Alleingang die Entscheidungen, hier dienen Spieler nicht als Befehlsempfänger, vielmehr entwickeln regieführende Autoren gemeinsam mit den Spielern ihre künstlerischen Arbeiten. Auch Bühnen spielen eine tragende Rolle. Erster Autor, so Polisch, sei immer der Raumgestalter mit seinem Entwurf. Der künstlerische Prozess ist bei Polisch immer ein kollektiver. Der designierte Intendant stellt demnach kein ästhetisches Konzept für die Volksbühne vor. Er schlägt seine eigene Arbeitspraxis als Erneuerungsprogramm für dieses Theater vor. Sie sei keine Theorie, kein Manifest, kein Spielzeitenmotto, das es auszubuchstabieren gilt, sondern eine gemeinsam zu erprobende Praxis. An der Volksbühne wird in Zukunft also nicht der Typus des Managerintendanten agieren, auch nicht der des Autokraten. Polish leitet das Haus als Künstler, als Autor, der aufs Theater als eine große Patchwork-Familie setzt. Seine Brothers and Sisters in Crime, wie er sein Schauspielteam nennt, bringt er dafür natürlich mit. Martin Wuttke wird dabei sein, Kathi Angerer, Fabian Hinrichs. Sophie Reuss kommt ein Jahr später. Das sind alte Bekannte. Ist die Entscheidung für Polish also ein Statement für die Volksbühne der Castorf-Ära? Polish selbst verneint das. Er wolle nicht als trojanisches Pferd dieser alten Volksbühne fungieren. Er schleuse nicht sämtliche assoziierten Künstler der Castorf-Ära ein. Keinen Fritsch und erst einmal auch keinen Marthaler. Dafür möchte er eng mit den Extremtheatermachern Ida Müller und Vegard Winge arbeiten. Müller wird sogar Ausstattungsleiterin unter dem neuen Intendanten. Auch zwei Choreografinnen sind an Bord. Constanza Makras, die schon jetzt am Haus arbeitet, und Florentina Holzinger, der junge Shootingstar der Tanzszene. Weiblicher, diverser, jünger, wie es Lederer vor einem Jahr beim Kongress über die Zukunft der Volksbühne angekündigt hatte, wird das Haus trotzdem nicht gerade. René Polish zum Intendanten zu machen, ist weniger ein Coup des Kultursenators, wie in den Medien berichtet wurde, sondern eine erwartbare und zugleich folgerichtige Entscheidung. Polish ist mit seiner riesigen Fangemeinde in Berlin als Autor und Regisseur ein Erfolgsgarant. Zudem kann er mit seinen Volksbühnenwurzeln jene Gemüter beruhigen, die nach dem Desaster um den Kurzzeitintendanten Chris Derkon leicht wieder auf den Barrikaden wären. Apropos Barrikaden. Sogar die damaligen Hausbesetzer möchte Polish ins Programm einbeziehen. Man spürt jedenfalls, hier brennt ein Künstler dafür, Ermöglicher zu sein. Ein Haus für andere Künstler bereitzustellen und hierarchiefrei und familiär Theater zu machen. Manches wirkt noch wie ein schöner Traum, vieles muss noch konkreter werden. Und dann wird dieses Haus auch in der schnöden Realität der Auslastungszahlen und Kartenpreise Bestand haben müssen.
Das sagt unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt. René Polish wird neuer Volksbühnenintendant. Und jetzt kommen wir zu den Kulturmeldungen mit Mascha Drost. Sie weiß, dass einer der bedeutendsten Dirigenten unserer Zeit seinen Rücktritt angekündigt hat.
Bernhard Haitink will im Herbst sein letztes Konzert geben, das gab der 90-Jährige heute bekannt. Er habe keine Lust zu all den offiziellen Abschiedssachen, sagte er. Der Abschied schmerze, aber die Gefühle behalte er für sich. Wenn er eine Träne vergieße, dann privat. Tränen werden aber vor allem die Orchestermusiker vergießen, denn nur wenige Dirigenten waren so beliebt und geachtet wie Haitink. Ein Dirigent, der seinen Klang mitbrachte, egal wo er dirigierte.
Ich habe meine Klangvorstellung. Und wenn man eine Klangvorstellung hat, muss man als Dirigent sorgen, dass man auch das Zeug dafür hat. Das kann man nicht nur verbal machen. Man muss es mit seiner Persönlichkeit, mit seinen Händen, mit seiner Physik machen.
Seine Physik und seine Persönlichkeit sind in der Tat beeindruckend. Nun wird Bernhard Haitink die Bühne verlassen. Am 6. September wird er sein letztes Konzert geben. Und am Samstag verabschiedet er sich vom Amsterdamer Konzertgebauorchester, wo er 27 Jahre lang Chefdirigent war. Die österreichische Schauspielerin Elfriede Ott ist tot. Sie starb im Alter von 94 Jahren. Mit Elfriede Ott geht eine große Persönlichkeit von uns, schauspielerisch wie menschlich, sagte der künstlerische Direktor des Theaters in der Josefsstadt, der künstlerischen Heimat Elfriede Otts. 70 Jahre stand sie auf der Bühne und spielte 60 Jahre lang TV-Rollen. Sie galt als eine der beliebtesten und vielseitigsten Schauspielerinnen Österreichs. Ihr Debüt fand 1944 am Wiener Burgtheater statt, ihre künstlerische Heimat aber wurde, wie gesagt, das Theater in der Josefsstadt. 1985 gründete Ott die Schauspielabteilung des Wiener Konservatoriums und leitete sie bis 2004. Das Düsseldorfer Schauspielhaus hat im Rechtsstreit mit dem Komponisten Parviz Mir'Ali eine Niederlage erlitten. Die Bühne hatte Mir'Alis Musik für ihre Aufführungen von Dostojewskis Roman Der Idiot genutzt, ohne ihm dafür Lizenzgebühren zu zahlen. Das Argument, es handele sich nur um Hintergrundmusik und man habe für eine Spielzeit bereits an die GEMA gezahlt. Der Komponist sah seine Urheberrechte verletzt und klagte und das Landgericht gab ihm heute in Düsseldorf Recht. Wie viel das Schauspielhaus Mir'Ali nachträglich zahlen muss, steht noch nicht fest.
Das waren die Kulturmeldungen mit Mascha Drost. Worum geht es in den Informationen am Abend? Unter anderem um die zahlreichen Festnahmen bei Protesten in Moskau. Das war Kultur heute am Mittwoch mit Maja Elmenreich am Mikrofon.